Während in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kuschelhöhlen für Kindergartenkinder inzwischen fast zur Normalität geworden sind und sogenannte sexuelle Bildung immer früher ansetzt, geht die italienische Regierung einen anderen Weg. Keine Sexualerziehung in Kindergarten und Grundschule, stattdessen Elternrechte und Zustimmungspflicht in weiterführenden Schulen. Der Vorstoß sorgt hierzulande für Aufregung, in Italien selbst aber trifft er eher auf Zustimmung. Was steckt hinter dieser Entscheidung? Warum war sie möglich? Und was sagt der italienische Weg über den deutschen Umgang mit Sexualerziehung, Staat und Familie? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Historiker, Publizisten und Italienkenner Marco Gallina, der die aktuellen politischen Entwicklungen in Italien analysiert und einordnet. Und damit schönen guten Tag, Herr Gallina.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Gallina, die italienische Regierung unter Giorgia Meloni hat vor kurzem einen Gesetzentwurf zum Thema Sexualerziehung in Schulen eingebracht. Welche Regelung sieht denn das Gesetz genau vor, beziehungsweise wie war das eigentlich in Italien bislang?
Ja, da muss man etwas vorgreifen. Es gibt in Italien keinen verpflichtenden Sexualkundeunterricht, obwohl das ein Projekt ist, das eigentlich seit den 1970ern von der italienischen Regierung umgesetzt werden sollte, wollte, aber nicht zustande kam, hat auch ein paar historische Gründe, liegt allerdings auch, das muss man offen sagen, mit der etwas chaotischen Regierungszeit der letzten gut und gerne 50 Jahre zusammen. Das wissen Sie vielleicht, dass in Italien sehr lange die sogenannte Democrazia Cristiana an der Macht gewesen ist, also die Christdemokraten, häufig in Mehrparteiensystemen. Also das waren dann meistens so 5 Parteien, die zusammengearbeitet haben. Und da war es nicht so einfach, bei dem Thema beispielsweise einen Konsens zu finden. Das gilt für die Zeit vor den 1990er Jahren. Heißt, Italien hat also, während das in Europa eben exakt in dieser Phase angefangen hat mit dem verpflichtenden Sexualkundeunterricht, aufgrund dieser Zusammenhänge das nicht eingeführt. Es gab immer wieder das Konzept des freiwilligen Sexualkundeunterrichtes, den konnten die Lehrer einführen, mussten sich aber selbst darum kümmern. Es war also nichts vom Staat vorgeschrieben. Und was die Meloni-Regierung jetzt eben tut, um auf die aktuelle Situation zurückzukommen, ist überhaupt eine Art von System einzuführen. Und das System sieht eben vor, ja, es darf Sexualkundeunterricht geben. Der ist ab dem 14., 15. Lebensjahr, aber nur mit Zustimmung der Eltern. Also es ist auch hier weiterhin ein freiwilliges Modell, aber es gibt überhaupt ein Modell. Während damit zugleich Frühsexualisierung, also von wegen in der Grundschule beispielsweise oder auch gar im Kindergarten, damit de facto verboten ist. Das ist im Grunde der Kern des Gesetzes.
Also Italien setzt sozusagen tatsächlich auf einen Stopp des sehr frühen Einsetzens von Sexualerziehung, während das ja in Deutschland, ich hatte das ja in der Anmoderation schon angedeutet, genau anders ist, auch in Österreich und der Schweiz ist das komplett diametral eigentlich dazu. Wollen Sie noch mal ein Stück darauf eingehen, also außer der italienischen Besonderheit der Regierungen, dass sie sich da nicht einig wurden, warum das in Italien doch anders läuft als in vielen anderen europäischen Ländern?
Es gibt natürlich mehrere Gründe. Sie müssen mal bedenken, das italienische Parteiensystem, das habe ich schon angedeutet, ist seit den 90er Jahren sehr stark umgeändert worden. Also zum Beispiel Democrazia Cristiana gibt es eben nicht mehr. Es gibt neue Parteien oder unbenannte Parteien. Es gibt dann noch einmal ein Chaos der Parteien Anfang der 2010er. Und wieso erwähne ich das? Sie wissen, gerade hier in Deutschland ist es ja so, dass mit der Grünen Partei ein dezidierter Verfechter dieser, man sagt heute eben, Woken-Ideen vorhanden ist, den es in dieser Art und Weise in Italien eigentlich nicht gibt. Ich sage eigentlich, weil da tut sich auch langsam etwas, aber das ist eben der springende Punkt. Es tut sich langsam etwas. Dafür gibt es mehrere Gründe. Freilich, einerseits die kulturkatholische Prägung des Landes spielt schon eine große Rolle. Ich sage explizit kulturkatholisch, weil natürlich auch mit der Spiritualität ist es freilich nicht mehr so, wie es in den 50er, 60er Jahren gewesen ist. Allerdings, was unter kulturkatholisch zählt, ist definitiv der Stellenwert der Familie. Also es gibt zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Das ist einerseits auch in Norditalien, also nicht nur dieses klassische süditalienische Flair, sondern auch in Norditalien weiterhin die Familie eine große Bedeutung hat. Und andererseits immer alles eher skeptisch betrachtet wird, was vom Staat kommt. Und das wissen die Politiker im Grunde auch. Sie können übergriffige Gesetze, ich sage es ganz deutlich, in der Art und Weise, wenn sie in das Innere der Familie reingehen, in Italien schwieriger umsetzen, weil es nicht einmal um den Widerstand geht. Also die Leute ignorieren es einfach. Sie kennen die italienische Ignoranz. Ja, das ist auch völlig klar, was verabschiedet wird und was umgesetzt wird. Das gilt von der Sexualpolitik bis zum Straßenverkehr. Ja, in Italien gibt es auch Straßenverkehrsregeln, wissen ganz genau, wie die Realität aussieht. Mhm. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Heißt, man kennt ja sein rebellisches Volk. Und wir kennen vor allen Dingen das rebellische Volk, das ist auch sehr bereit, einfach mal Leute ziemlich rigoros in die Wüste schickt. Ja. Das Chamäleon der Politiker funktioniert natürlich so, dass man einfach dann sich umbenennt und eine andere Partei gründet und dann wiederkommt. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, Familie hat noch immer einen anderen Stellenwert. Und das fängt ja nicht nur an bei den Kindern. Sie wissen, in Italien beispielsweise hat auch noch das Alter einen anderen Stellenwert. Während wir hier sehr viel über Pflege reden in Deutschland beispielsweise auch und über Altersheime und so weiter, gibt es in Italien immer noch weitflächig das System, dass die Kinder relativ lange bei den Eltern bleiben. Das wird immer so etwas skeptisch beäugt, aber das sagt doch etwas aus über den Familienzusammenhalt. Während ja in Deutschland man jetzt nicht schnell genug haben kann, dass die Kinder möglicherweise aus dem Haus raus sind. Und andererseits ist es natürlich so, dass es immer noch sehr viele Familien gibt, wo die älter gewordenen Eltern oder Großeltern dann in einen anderen Teil des Hauses ziehen, meistens ins Untergeschoss oder ins Obergeschoss, je nachdem, wo die ehemalige Elternwohnung ist, und die Kinder in einen anderen Teil des Hauses. Das sind ja Zustände, die gibt es in Nordeuropa so in der Art nicht mehr. Was natürlich dazu führt, dass es auch eine gewisse Atomisierung gibt in Nordeuropa, wo der Staat viel freier eingreifen kann, weil es einfach auch ein gewisses, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Mentalität gibt, die den anderen nicht sieht. Und das bezeichne ich eben als diesen kulturkatholischen Teil, der da eine gewisse Resilienz gewährt, die es vielleicht so in diesem Bereich woanders nicht mehr so stark gibt.
Ja, bleiben wir gerade noch beim Volk. Also ich sagte ja schon, die Kritik aus dem Ausland, also insbesondere aus Deutschland, ist relativ scharf an diesem Gesetzesvorhaben. Wie wird denn der Vorstoß der Regierung Meloni in Italien selbst aufgenommen?
Ja, das ist ein sehr schönes Thema, denn natürlich, wenn Sie jetzt das lesen, was die deutschen Medien aufnehmen, die deutschen Medien nehmen natürlich gerne die Meinung der Opposition auf, ja, und sie nehmen natürlich das auf, was die Opposition sagt, die dagegen ist. Eine der schönsten Sprüche war natürlich, ich meine, es war vom M5S gewesen, also Movimento Cinque Stelle, das früher von Beppe Grillo geleitet worden ist, mittlerweile von Conte, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, wo man sagte, ja, die Regierung hat Angst vor Sex, wo ich mir denke, also Italien ist nicht gerade bekannt als das Land der Prüderie, ganz ehrlich gesagt. Es ist ja nicht so, als ob die Italiener ein puritanisches Verhältnis zu hätten und bloß keine Nacktheit in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also das, spätestens da ist es ja auch spannend zu sehen, dass ausgerechnet dieses Land jetzt als Steinzeitland in Europa gesehen wird, wo man auf gar keinen Fall darüber reden darf, wie die Kinder auf die Welt kommen. Ja, es ist ja eigentlich paradox, deswegen ist es ja auch so schön, dass es gerade in Italien passiert, weil es ja die gesamte Heuchelei aufzeigt, die mal zusammenhängt. Denn es geht natürlich nicht um sexuelle Aufklärung, sondern, wie Sie richtig sagen, um Frühsexualisierung. Sonst würde man auch in Deutschland sich jetzt nicht so echauffieren. Also die Positionen werden übernommen und ich finde, dass sie das Bild nicht ganz wiedergeben. Freilich in den großen Metropolen, also in Mailand, auch mit der Studentenschaft, wo es natürlich auch dort eine neue Form der Lebenskultur gibt, von wegen die Viertel, in den brasilianisches Sushi gegessen wird. Ja, da wissen Sie ganz genau, da sind Sie nicht mehr im alten Mailand der 1950er Jahre, sondern bereits im kosmopolitischen, globalisierten Westen, wo alles austauschbar ist und natürlich die Ideologie, die vor allen Dingen aus Deutschland, aber auch aus Amerika kommt, die maßgebliche ist. Ja. Das gilt auch für Studentenstädte wie Perugia beispielsweise. Das wissen Sie, ist eine große Stadt, wo auch viele Auslandsstudenten da sind, die natürlich mit ihren Ideen auch die italienische Hochschule beeinflussen. Bologna natürlich auch ein ganz Beispiel. Also persönlich war Bologna für mich die erste Stadt, wo ich diese bunt gefärbten Damen zum ersten Mal getroffen habe. Das war für mich vorher.
Also die Haare waren bunt gefärbt.
Ja, also dieses hellblaue, getönte, pinkfarbige, das habe ich vorher gar nicht gekannt. Das habe ich in Bologna zum ersten Mal gesehen. Also natürlich, diese progressiven Zentren gibt es und mit Sicherheit wird es da einige Leute geben, die sagen, ja, das ist ganz furchtbar. Aber was prägt denn Italien größtenteils? Italien prägen die großen Mittelzentren. Das sind die Städte zwischen 100.000 bis 200.000 Einwohner. Ja, das ist in Norditalien ganz klassisch, so Städte wie Vicenza, Verona, im Veneto, wo es eine gewisse Balance gibt. Das gilt aber auch selbst für die tiefrote Toskana. Ja, das wissen Sie vielleicht. Die Toskana ist ein Land, das wird immer rot und immer links. Ja, aber das Interessante ist, die italienischen Linken, die haben Aufholbedarf gegenüber zum Beispiel den deutschen Linken. Ja, es gab vor einigen Jahren, das war unter der letzten Regierung, die ja immer wieder gewechselt hat, es gab ja eine Regierung, der mal Mario Draghi vorgestanden hat, davor war es Conte, das war immer so ein bisschen technische Regierung, vor allem in der Corona-Zeit. In der Zeit gab es den Vorstoß mit dem sogenannten Zan-Gesetz. Zan ist ein homosexueller Abgeordneter, der sich für diese LGBT-Rechte einsetzte. Und dieses Zan-Gesetz, das wäre gewissermaßen so ein bisschen ein Selbstbestimmungsgesetz light gewesen. Also nicht so weitgehend wie das deutsche, aber da waren dann auch schon Gesetze gegen Transphobie oder Homophobie drin. Und natürlich sollte auch ein bisschen die Homo-Ehe vorbereitet werden, die, wie Sie wissen, in Italien bis heute auch nicht der Fall ist. Ja, es gibt keine Ehe für alle in Italien. Das ist auch eines der Länder, die sich dagegen wehrt bis heute. Und nicht mal wirklich aus ideologischen Gründen, sondern ich sage da wieder das Kulturkatholische, wenn man einfach sagt, gewisse Themen, die sollen nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich dann in meinem Umfeld in Italien höre, ist dann immer wieder, das ist doch nichts für Kinder. Ja? Denk doch mal an die Kinder. Ist doch interessant. Wenn Sie das hier in Deutschland sagen, dann sagen Sie, oh, das ist heuchlerisch, das sind wieder diese ganzen Familienverbände, die dann immer das vorschieben mit den Kindern, nur um ihre reaktionäre Ideologie zu verteidigen. Und in Italien kenne ich viele, sagen die ganz, also ich sage jetzt mal ganz familiär, mein Vater würde das so sagen. Also von wegen, was tut das in der Öffentlichkeit? Und mein Vater ist jetzt mit Sicherheit kein strammer katholischer Ordensbruder in seinem Leben gewesen. Das ist einfach eine, wie soll man sagen, natürlichere Mentalität, Unterscheidung zwischen erwachsenem Alter, was in das Erwachsenenleben gehört, und was in das Kindesalter gehört. Das ist eine Mentalität, die kennen wir noch aus früheren Zeiten. Ja, und man tut so, als hätte es nicht gegeben. Man sagt ja immer, Italien liegt immer so gesellschaftspolitisch 30 Jahre hinter Deutschland. Und es konserviert natürlich auch einiges. Aber dass dieses Gesetz Zan, das ich eben erwähnte, nicht durchgekommen ist im Parlament, hing nicht nur an dem Protest der Mitte-Rechtsparteien, also Lega mit Salvini oder Fratelli d'Italia mit der Meloni oder auch Forza Italia, früher Berlusconi, heute Tajani. Das lag ja nicht nur an denen, die hatten ja keine Mehrheit im Parlament. Das lag daran, dass die damalige Koalitionsregierung Parteien hatte, die eher mittellinks standen, wo Leute waren, die sagten, das geht uns zu weit. Ihr seid doch verrückt geworden. Wir können doch jetzt nicht, nur wenn jemand sagt, von wegen, er hält sich für eine Frau, das bestrafen, wenn jemand sagt, das ist keine Frau. Bei uns wissen Sie, dass wir es mittlerweile gekommen ist hier in Deutschland. Es ist dieser gesunde Menschenverstand, das ist ja auch eine rechte Polone, ne? Common Sense oder Senso Comunale in Italien oder gesunder Menschenverstand, das ist ja bereits eine rechte Parole hier in Deutschland, wenn Sie sagen, gesunder Menschenverstand in Italien. Kenne ich immer noch sehr viele Menschen, die sagen, ja, wie soll es denn anders laufen? Aber wie gesagt, freilich, das ändert sich auch. Das muss ich auch mal dazu sagen. Es ist nicht mehr, also ich merke auch so seit 10 Jahren sickert das ein.
Ja, genau. Kommen wir mal zu der Gegenseite, also zu den Linken im Woken-Sinne, so wie wir das kennen. Es folgen ja nicht alle diesem Kurs Melonis. Die Bürgermeisterin von Genua, Silvia Sales, will nämlich Sexualerziehung durchaus für 3- bis 6-Jährige gerne einführen im nächsten Jahr. Was ist da in Genua los?
Ah, das ist eine wunderbare Geschichte. Auch da gibt es mal wieder mehrere Punkte. Also sie wurde vom ZDF hervorragend in Szene gesetzt. Ja, also das ZDF hat wirklich eine Arbeit in Deutschland verbracht, sie in Szene zu setzen. Die hätte selbst die italienische Oppositionsbewegung gegen Meloni vielleicht nicht so schön in Szene setzen können, weil es so unschuldig ist. Ja, da ist diese junge, hübsche, ehemalige Leichtathletik-Sportlerin, die hat die Goldmedaille gewonnen bei Olympia. Ja, das ist ein Vorzeigegesicht und sie ist parteilos. Ja, sie steht einer linken Regierung in Genua vor, ist aber parteilos. Wieso kam sie an die Macht? Genua ist eigentlich eine eher konservative Stadt. Ja, es ist eigentlich eine Neuerung, dass wir dort eine nicht rechte Bürgermeisterin haben. Sie kam an die Macht, weil sie war auf einer Bürgerliste. Die wurde von den Linken unterstützt, weil sie damit endlich die Rechten losgeworden sind. Und dann dachte man sich, ja, die ist ja parteilos, ja, sie ist Mitte, die kann jetzt auch nicht so durchregieren. Die muss natürlich sich so ein bisschen auch um, sagen wir mal, die Genueser kümmern. Und dann kommt sie mit diesem Projekt. Und es wird dann so schön gesagt, ja, es ist so eine Art behutsamer Sexualkundeunterricht. Also es wird so getan, als sei das jetzt der Sexualkundeunterricht der 1970er Jahre, sagen wir mal so, wo dann jetzt einfach nur die Grundsachen genommen werden. Das Interessante ist, es gab unlängst einen kleinen Eklat. Da wurde nämlich ein Buch, ja, schlecht gemacht in der Öffentlichkeit. Da wurde dann gesagt, ja, auch die Rechte cancelt. Es ging um ein Sexualkundebuch für 6-Jährige. Mit, sagen wir mal, sehr expliziten Darstellungen. Also ganz offen gesagt, Masturbation. Und auch ein Junge und ein Mädchen in diesem Post-Kindergartenalter die sich gegenseitig befriedigt haben. Ja? Also das, was wir hier wirklich als Speerspitzen der Frühsexualisierung auch kennen, wo dann so getan wird, ja, das ist eigentlich ganz harmlos. Und dann, wenn man reinschaut, Moment mal, was ist da eigentlich los? Weswegen diese ganze Sache natürlich jetzt unter einem besonderen Licht steht, nämlich das Wording, das verwendet wird, ist ein sehr ähnliches. Der Hintergrund unserer genuesischen Bürgermeisterin ist natürlich folgender. Kennen Sie Elli Schlein? Haben Sie schon von Elli Schlein schon mal gehört? Frau Schlein, das hören Sie schon am Namen, ist eine kosmopolitische Dame, die dem Partito Democratico, also die Freunde würden sagen, die sozialdemokratische, wir würden in Italien sagen, die sozialistische Partei, die Gegenpartei ist in der Opposition, also das Pendant, was früher die SPD gewesen wäre, aber noch einen Ticken weiter links. Frau Schlein steht davor, Frau Schlein ist bisexuell. Frau Schlein will eine Anerkennung Palästinas. Frau Schlein hat sich immer wieder hervorgetan mit möglichst progressiven Themen. Also ist sie so ein bisschen die Alexandria Ocasio-Cortez Italiens. Deswegen wird sie auch nichts. Sie können nicht gegen Frau Meloni eine Extremistin stellen. Sie bräuchten auf der Linken eigentlich jemanden, der eher so ein bisschen die Leute in der Mitte abgreift, weil sonst gehen die zu Meloni. Mhm. Und da haben sie eben hier unsere junge, attraktive Leichtathletik-Champion-Frau, die durchaus nicht uninteressant ist für die Linken und die wird so ein bisschen aufgebaut. Deswegen musste sie, das ist meine Interpretation der Dinge, so einen Point bringen, so einen Talking Point. Nee, wir machen das. Ja? Genua als Gegenbeispiel. Das passiert immer wieder mal, weil wenn die Linke keine Leute hat, schaut es natürlich so ein bisschen in die großen Städte. Wer ist Bürgermeister? Wen kann man da aufbauen? Und ich denke, dass wir es hier bei diesem Vorstoß weniger mit einer Überzeugungstat zu tun haben für Frühsexualisierung, als mit einem politischen Punkt, den man gegen Meloni zu machen versucht, nach dem Motto, wie bei Trump, wir machen das, weil das gegen Trump ist. Ja, nicht, weil es um Inhalte geht. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung einordnen.
Kommen wir doch mal zu einem Überzeugungstäter, zumindest deute ich den so. Ein ganz besonderer Fall ist ja auch Südtirol. Mir ist es relativ bekannt als eher ein Land, wo sehr frühe und progressive Sexualerziehung durchaus die Regel waren. Und Hubert Fischer, der Präsident der Plattform Sexualpädagogik Südtirol, der kritisiert natürlich den Vorstoß von Meloni auch deutlich. Können Sie darüber was erzählen, wie Südtirol zu bewerten ist?
Da bringen Sie ein schönes Thema auf, denn in Deutschland nimmt man Südtirol ja als sehr konservativ wahr. Also sehr traditionsbewusst, vor allen Dingen sehr auf die eigene Identität bedacht, also auf das Südtiroler Volkstum im Gegensatz eben zum übergriffigen italienischen Zentralstaat, spielt eine große Rolle, dass wir eben Trachten und Traditionen sehr geheiligt werden, muss man fast schon sagen. Hat ja auch seine Bewandtnis, müssen wir nicht aus historischen Gründen übersagen. Aber damit hängt eben nun mal auch eine andere Tradition zusammen und diese Tradition heißt, dass man die Südtiroler Volkspartei wählt. Südtiroler Volkspartei ist von den autonomen Bewegungen, die es gibt in der Region, beziehungsweise in der Provinz Bolzano-Bozen, ist natürlich die stärkste Kraft. Nur, wo steht die traditionell politisch? Steht eher links. Der Partner der Südtiroler Volkspartei ist traditionell eben der Partito Democratico, den ich eben erwähnte, eben die Partei von Frau Schlein. Und deswegen ist man auch etwas immer wieder daran gebunden, was die machen. Also es war ganz interessant auch in der Vergangenheit, dass zum Beispiel, als es den Linken in Italien, sage ich mal, politisch nicht so gut ging, dass dann Frau Boldrini, das ist eine nicht ganz unbekannte Linke, dann immer in Südtirol dann Unterstützung fand. Ja? Also die musste dann dort quasi gepusht werden, damit sie auf italienischem Nationalniveau nicht so alleine steht. So muss man auch diesen Fall interpretieren, um es deutlich zu sagen, Südtirol ist zwar innerlich konservativ, die dort regierende Partei ist allerdings von ihrer Ideologie, muss man sagen, leider eben an die Linken angebunden. Und deswegen können dort auch definitiv Experimente vollzogen werden, die vielleicht anderswo aufgrund der mangelnden Autonomie in dieser Hinsicht nicht möglich werden. Und das Experiment des Sexualkundeunterrichts gehört dazu. Den gibt es dort in der 5. Klasse. Sie wissen, in Italien geht die Grundschule ja länger. Also das ist dann eben noch Grundschule, das ist noch nicht die weiterführende Schule. Und das sehen die Linken eben als eine Errungenschaft an, die jetzt so verteidigt werden muss, wie jede andere Autonomie in Südtirol. Also werden ein paar Sachen stark vermischt. Und wie Sie richtig sagen, da gibt es Kritik, da sagt dann der Sexualwissenschaftler, dann eben auch Medienwissenschaftler von wegen, ja, wie sollen die Kinder sonst aufs Internet vorbereitet werden? Weil im Internet sind so viele schlimme Sachen, da wäre es besser, Sexualaufklärung früher zu machen. Ja, das ist das Argument, das dort gebracht wird. Und das ist eben die intellektuelle Linie. Dann gibt es die politische Linie, die eben ganz klar heißt, von wegen, wir in Südtirol lassen uns unsere Autonomie auch bei den blödsinnigsten Gesetzen nicht nehmen, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, da gehen Sachen zusammen. Ja, und ich verstehe es ja auch. Wie gesagt, Südtiroler sind immer in der Defensive, was das angeht, weil sie immer Sorge haben, dass der italienische Zentralstaat ihnen ihre Autonomie nimmt. Muss ich allerdings fragen, ob das so klug ist, das zu verwenden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der doch sehr ländlich lebenden Südtiroler Bevölkerung in ihren Tälern so viel Wert auf die Verteidigung ihrer Sexualkunde und Unterricht zu geben. Freilich wird es natürlich zu einem Politikum hochgespielt. Man will tatsächlich austarieren, ob man seine Bildungserrungenschaften nicht über das autonome Recht verteidigen kann. Und damit würde es dann tatsächlich dann wieder ein Kampf zwischen Autonomie und Zentralstaat werden und damit auf ein ganz anderes Feld gehoben werden, obwohl wir ja alle wissen, dass es hier natürlich um einen ideologischen Punkt geht, den man verteidigen will, und mag er noch so fraglich sein.
Ja, kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal zu so einem Ausblick. Wie Sie das einschätzen, dieser italienische Vorstoß, bleibt der jetzt eher ein Einzelfall oder ja, könnte das der Beginn einer europäischen Kurskorrektur werden?
Der erste Punkt ist natürlich, wir haben es hier mit einer Vorlage zu tun, die jetzt durch das Abgeordnetenhaus ist. Die muss noch durch den Senat, durch die zweite Kammer, bevor sie rechtskräftig wird. Also das ist ja noch nicht verabschiedet. Wobei die Zustimmung im Senat ist natürlich aufgrund der Mehrheiten eigentlich definitiv gegeben. Nur man muss immer abwarten, weil auch in Italien politische Mühlen malen manchmal etwas langsamer. Und wenn es dann durchkommt, das ist der Punkt, worauf ich hinaus, wenn es dann durchkommt, denke ich, dass es weiterhin noch in Italien eine Auseinandersetzung aus den genannten Punkten gibt. Ja, es ist ein Thema, das man dann hochzieht, erst einmal, um es gesellschaftlich zu besprechen. Denn, das wissen Sie, in Italien, die Linken, wir sind im Jahr 2026, 2027 ist Parlamentswahl wieder. Ja, das ist mit Sicherheit ein Politikum, das aufgenommen wird, denn in der Tat, Italien selber ist innerlich natürlich auch ein bisschen zerrissen, weil auch dort das urbane Milieu progressiver tickt als das ländliche Milieu und man wird das verwenden. Das bin ich fest überzeugt. Also auch wenn es durchkommt, wird die gesellschaftliche Auseinandersetzung noch nicht komplett vorbei sein. Jetzt auf die anderen Länder bezogen. Ich glaube, Italien ist eines von mindestens 7 Ländern, das keinen verpflichtenden Sexualkundeunterricht in Europa hat. Es geht natürlich darum, dass Italien ein großes Land ist. Das ist zusammen mit Frankreich und Deutschland eines von den 3 großen Ländern in der EU. Ich muss aber ernst sagen, also bei Deutschland habe ich ja, was das angeht, jede Hoffnung verloren. Ja, also Deutschland kann sich wirklich nur, das ist natürlich eine traurige Angelegenheit. Also ich meine, das kann man als Neudeutsch, als Cope sehen, ja, als ein Verhandeln mit sich selbst, um über Sachen wegzukommen, dass man ab und zu nach Italien schaut und denkt, oh, es ist nicht alles verloren. Ich denke, wenn sich Länder dazu ermutigt sehen, dann die eher mittelgroßen Länder in Mittelosteuropa, die natürlich auch andere Beispiele in der Umgebung haben, wie Ungarn beispielsweise, die sagen können, okay, das funktioniert auch anders und ich sage es jetzt ganz provokativ, die deutsche Exportpolitik der Frühsexualisierung und der grünen Ideen, ja, grüne Ideen ist ein weitflächiger Begriff, der natürlich hingeht zur Migration, aber auch zur Energiewende und anderen Themen. Man kann das offenbar auch anders machen. Also da sehe ich eher das, was wir mitnehmen könnten, dass sich einige Länder, die sowieso bei dem Thema schon ein paar Gewissensbisse haben und da noch zu keiner Regelung gekommen sind, dass sie nicht automatisch dem deutschen Zeitgeist folgen würden. Wie gesagt, aber für Deutschland selbst, muss ich sagen, bin ich sehr vorsichtig. Ich meine, wir haben keine grüne Regierung mehr. Wir haben jetzt quasi nur mit der Ampel eine gehabt. Das ist ja alles Bundeslandssache letztendlich geregelt. Ja, das ist eine Sache mit der Bundespolitik, die natürlich ländermäßig beschlossen wird. Und solange sich in den deutschen Ländern nichts ändert, und wir wissen, in sehr, sehr vielen Bundesländern regieren die Grünen mit, ist das in Deutschland eine sehr schwierige Angelegenheit.
Ja, mit dem Publizisten Marco Gallina sprach ich über den Vorstoß der italienischen Regierung, früher staatlicher Sexualerziehung einen Riegel vorzuschieben. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.